Wenn im antiken Griechenland eine Armee den Krieg gewonnen hat, dann hat man vom Schlachtfeld Boten geschickt in die Städte und die haben diese Nachricht verbreitet. Und das, was sie gebracht haben, das nannte man Euangelion, Evangelium, auf Deutsch eine gute Nachricht. So war das zum Beispiel nach der Schlacht bei Marathon im Jahr 490 vor Christus, sagt man, dass dann von dort ein Bote geschickt wurde, die 40 Kilometer von Marathon bis nach Athen. Er ist dort auf den Marktplatz, er hat es rausgeschrien, wir haben gesiegt. Und dann ist er zusammen, ja, in der Legende sind es 40 Kilometer, später hat man dann nochmal was draufgelegt für die Marathonläufer, in der Legende nur 40 Kilometer. Er hat die Botschaft rausgeschrien, ist zusammengebrochen und gestorben. Wahrscheinlich nur eine Legende. Die Geschichte ist erst etwa 500 Jahre später aufgeschrieben worden von Plutarch und er hatte nur eine Quelle und die war ein bisschen zweifelhaft. Das Evangelium, das uns die Bibel verkündet, das ist aber keine Legende. Das ist sehr, sehr gut bezeugt und das werden wir auch heute in dem Predigttext sehen. Und diese gute Nachricht, die hat auch eine noch viel größere Auswirkung für jeden von uns auf unser ganzes Leben, wenn wir sie verstehen und wenn wir sie glauben. Sie ist die gute Nachricht von dem Frieden, den wir haben können als Menschen mit Gott und vom ewigen Leben. Wir sind in unserer Serie durch 1. Korinther fast am Ende des Briefs angekommen. Und da wird Paulus nochmal sehr grundsätzlich. Er spricht über die absoluten Grundlagen des christlichen Glaubens. Und er hat das gemacht zum einen, das sehen wir in 1. Korinther 15, erst im Predigttext nächste Woche, weil es in Korinth Menschen gab, die haben die leibliche Auferstehung Jesu nicht geglaubt. Paulus sagt ihnen, das ist aber ganz zentral, das gehört dazu, das müsst ihr glauben. Und da ringt er um diese Christen in Korinth. Ich glaube aber, dass Paulus das hier am Ende auch deshalb macht, um wirklich nochmal zu zeigen, in Korinth gab es so viele Probleme, da gab es Stolz, da gab es Überheblichkeit, da gab es ein falsches Verständnis von der Freiheit. Und er zeigt ihnen nochmal, was das Evangelium ist, das sie glauben und wie alles darin verankert ist, ihr ganzes Leben, ihr Miteinander in der Gemeinde. Das müssen sie wissen, das sind die absoluten Grundlagen. Da musste er sie dran erinnern. Und da muss er auch uns dran erinnern, weil auch wir heute immer wieder in der Gefahr stehen, das Evangelium aus dem Blick zu verlieren. Es kann passieren, dass du das Evangelium siehst wie eine App auf dem Smartphone, das eine Sache für dich regelt. Wenn ich mal gestorben bin, dann kann ich diese App aufrufen und ich zeige den QR-Code an der Himmelspforte, dann wird dann gescannt. Du darfst reinkommen, du kriegst das ewige Leben, dafür brauche ich das. In meinem Alltag ist es ziemlich unbedeutend, unwichtig. So spricht die Bibel aber nie über das Evangelium. Sie zeigt uns, dass das Evangelium was ist, was hier und jetzt unser Leben prägt und verändert. Das ist eher wie das Betriebssystem, ohne das alles andere nicht funktioniert, nicht läuft. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Botschaft heute hören, dass wir uns es neu sagen lassen von Gott aus seinem Wort, was er uns schenken will, wie er in unser Leben eingegriffen hat und wie das alles verändert. Ich möchte beten, dass wir das tiefer verstehen oder zum allerersten Mal. Lieber Vater, wir danken dir für diese Zeit. Danken dir, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dein lebendiges Wort. Danken dir für das Evangelium. Und wir beten, dass diese Worte aus 1. Korinther 15 unsere Herzen verändern, wenn wir es schon glauben, dass wir an Tiefe gewinnen, dass es wirklich unser ganzes Leben durchdringt und prägt. Und für die, die das noch nie verstanden haben, nie geglaubt haben, dass sie es heute erkennen dürfen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass wir durch ihn Rettung finden. Bitte sprich du zu uns. Amen. Wir fangen an mit den ersten beiden Versen. 1. Korinther 15, gehen in drei Abschnitten durch, drei Punkte. Und der erste Punkt sind die ersten beiden Verse. Ich lese uns das. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Also Paulus sagt hier den Korinthern, dass das Evangelium die Botschaft ist, die sie selig macht. Das heißt in dem Zusammenhang, die rettet. Wir schauen uns gleich an, von was sie rettet und wozu. Aber lasst uns hier mal den Gedankengang von Paulus folgen. Zuerst spricht er darüber, wen das Evangelium rettet. Das ist der erste Punkt. Wen rettet diese gute Nachricht? Und er erinnert sie daran, an das, was er ihnen verkündigt hat. Er sagt, dass ich erinnere euch daran. Und dass sie diese Botschaft angenommen haben. Das heißt, dass sie sie geglaubt haben. Dass sie ihr vertraut haben, diesen Worten. Wie wird es sichtbar, dass ein Mensch das Evangelium wirklich verstanden hat und glaubt? Paulus zeigt das hier. Er zeigt ihnen, dass wenn du es wirklich verstanden hast, dann bleibst du fest darin stehen. Dann wird es zu deinem Fundament, zur Grundlage für dein ganzes Leben. Dann ist es eine Botschaft, die willst du festhalten. Halte daran fest, sagt er ihnen. Das ist was, was hier und jetzt unser Leben verändert. Stell dir vor, Russland und die Ukraine einigen sich auf einen belastbaren Frieden. Es wäre ein Wunder, Stand heute, aber es ist möglich. Sie einigen sich darauf und diese Botschaft macht die Runde, wird verkündigt in den Städten in der Ukraine, keine weiteren Raketen mehr auf unsere Städte, keine Angriffe mehr, es ist Frieden. Das hört einer, der in seinem Bunker sitzt, und er traut der Botschaft nicht. Und er bleibt da unten und er lebt weiter, als gäbe es diesen Frieden nicht. Hat weiter Angst vor den Raketen, kommt nicht raus. Hat der die gute Nachricht wirklich verstanden? Hat der begriffen, dass sich alles verändert hat? Auf keinen Fall. Für den ist immer noch Krieg. Solange er da unten im Bunker bleibt und Angst hat, ist für den immer noch Krieg. Er kann den Frieden nicht erleben, der da ist. Die Freude, die Freiheit ist für ihn keine Realität. Ich weiß, dass das Bild Grenzen hat, aber es ist ganz ähnlich mit dem Evangelium. Wenn es nicht unser Leben verändert, wenn es nicht was macht mit uns, dann haben wir es noch gar nicht verstanden und noch nicht begriffen. Es reicht nicht, einmal Ja zu sagen. Ja, das will ich auch. Ja, das glaube ich auch. Es reicht nicht, irgendwann mal so ein Übergabegebet zu sprechen, bei ProChrist oder sonst wo ich sage, ja Jesus, du sollst auch mein Leben haben. Wenn das dein Leben nicht verändert, dann ist es nutzlos. Es ist gut, ein Übergabegebet zu sprechen, haben viele von uns gemacht, aber das ist der Anfang und entscheidend ist, was folgt. Lebe ich jetzt mit ihm, lebe ich für ihn? Es reicht auch nicht, getauft zu sein oder konfirmiert. Das habe ich mehrfach miterlebt bei Beerdigungen in der Landeskirche, wo Menschen beerdigt wurden, da wusste jeder, die haben in ihrem Leben nicht auf Jesus Christus vertraut. Jesus Christus hat keine Rolle gespielt für sie. Und da steht der Pfarrer vorne und predigt sie in den Himmel und sagt, weil er getauft war, weil er konfirmiert war, dürfen wir sicher sein, dass er jetzt im Himmel ist und gerettet ist. Was für eine Lüge. Es ist nicht das, was Paulus uns hier sagt. Er sagt, steht fest darin. Er sagt, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Wenn sie nicht feststehen, wären sie umsonst gläubig geworden. Das ist aus meiner Sicht hypothetisch, dass Paulus das sagt. Er will hier nicht den Korinthern den Glauben absprechen. Aber er sagt, ein Glaube, der einfach mal so ein Bekenntnis ist, einfach so dahingesagtes Ja, der aber nicht ins Leben kommt, der ist gar kein rettender Glaube, der ist kein echter Glaube. Der echte Glaube zeigt sich daran, dass ihr fest stehen bleibt. Gleichzeitig darf uns auch ermutigen, dass er das dieser Gemeinde in Korinth sagt, wo wir uns jetzt so lange damit beschäftigt haben, wie oft die auch Dinge falsch gemacht haben, falsch verstanden haben. Und er spricht sie trotzdem an. Paulus spricht sie an mit Liebe, Brüder. Er geht davon aus, dass sie wirklich eine Bekehrung erlebt haben, dass sie das Evangelium wirklich geglaubt haben. Aber er fordert sie heraus, bleibt darin feststehen. Das soll sich in eurem Leben zeigen. dass ihr zu Jesus gehört. Also wir sehen hier am Anfang, es braucht ganz offensichtlich diese Erinnerung. Es braucht sie auch für Christen immer wieder, weil wir so leicht aus dem Blick verlieren können, was unser Fundament ist, auf dem wir stehen. Wie die Korinther damals, sie sind stolz geworden, die haben ihre Freiheit missbraucht und hatten das Evangelium dabei nicht im Blick. So kann das auch uns gehen, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns nicht an diese Ermahnung erinnern, die Paulus uns hier gibt. Das ist der Grund, warum wir das Evangelium predigen, jeden Sonntag. Nicht nur, wenn es im Bibeltext so deutlich kommt wie heute, sondern jeden Sonntag, weil wir uns daran erinnern wollen, weil sonst alles schief wird, wie so ein Haus, was auf schlechtes Fundament gebaut ist und dann irgendwie abkippt und irgendwann zusammenbricht. Das ist der Grund, warum wir uns ans Evangelium erinnern wollen in den Hauskreisen, in Zweierschaften, geistlichen Freundschaften, in unseren Ehen. Das Evangelium ist was, was hier und heute alles verändert. Aber was genau ist die Botschaft? Was ist das Evangelium? Paulus erinnert die Korinther in den Versen 3 bis 7 daran. Was ist das Evangelium? Er sagt, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Das ist der Kern, darum geht's. Paulus sagt ihnen, was ihr Fundament ist, das, woran sie festhalten sollen. Sagt ihnen, was er ihnen als erstes mitgegeben hat. Und als erstes, da meint er nicht einfach zeitlich, das waren nicht einfach die ersten Worte, die er gemacht hat, sondern als erstes heißt das Wichtigste, die Kernbotschaft, das, worum es geht. Und das ist, sagt er, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Hattest du schon mal Schulden, die du selber nicht bezahlen konntest? Und hast du das erlebt, dass jemand anders für dich bezahlt hat? Ich kann mich erinnern, als unsere Erstgeborene, unsere Tochter, zur Welt gekommen ist, das war in der Schweiz, auf St. Krishona bei Basel, und wir hatten eigentlich so einen guten Plan. Wir wollten, wenn die Wehen losgehen, schnell nach Deutschland fahren, ins deutsche System gehen, in Lörrach sollte sie zur Welt kommen, aber sie war viel zu schnell. Die kam dort oben in unserer theologischen Ausbildungsstätte, in unserer Wohnung, wo wir gelebt haben, kam sie zur Welt. Das Ganze zog einen Notarzteinsatz nach sich und auch noch einen Krankenhausaufenthalt für die Ruth und die Kleine. Kam dann wieder zurück. Wir haben uns gefreut an unserer Tochter und ein paar Wochen später kam ein Brief und kam eine Rechnung. Und wenn ihr ein bisschen euch mit der Schweiz auskennt, die hatte sich gegessen. Also das war wirklich eine Rechnung. Und da war alles sauber aufgelistet. Die Fahrt im Krankenwagen, die Operation im Krankenhaus, die Nächte im Krankenhaus, das Essen im Krankenhaus, alles aufgelistet, viele tausend Schweizer Franken. Und mir ging die Pumpe, als ich diese Rechnung gesehen habe. Armer Theologiestudent, wie soll ich denn das bezahlen? Und ich lese das nochmal und denke mir, das gibt's doch nicht. Wie können die uns das in Rechnung stellen? Und dann habe ich es ein drittes Mal gelesen. Und dann entdecke ich da diesen kleinen, unscheinbaren Satz wirklich erst beim dritten Mal, ein Evangelium an diesem Tag für mich von unserer Krankenkasse. Wir haben für sie bezahlt. Puh. Die zentrale Botschaft des Evangeliums ist der Zuspruch von Jesus Christus. Ich habe für dich bezahlt. Paulus sagt, Jesus Christus ist gestorben für unsere Sünden. Und da merken wir sofort, dass das eine ganz andere Qualität hat als so eine Krankenhausrechnung aus der Schweiz. Das ist was viel Ernsteres mit unserer Sünde. Da merken wir auch, der Krankenhausaufenthalt, da sind wir reingestolpert, das war eine Not, die wir hatten, das haben wir ja nicht so geplant, da waren wir in gewisser Weise Opfer, aber bei dieser Geschichte, da ist jemand wirklich schuldig und zwar so, dass jemand sterben muss. Ist gestorben für unsere Sünde, heißt es da. Sünde ist nicht einfach, ein paar km/h zu schnell zu fahren auf der Autobahn und geblitzt zu werden und wir sagen dann bei uns in Deutschland, ist ein Verkehrssünder. Sünde ist nicht ein bisschen viel Schokolade essen oder ein Glas Wein zu viel und dann sagen wir mit so einem Augenzwinkern, da habe ich echt mal wieder gesündigt. Sünde ist noch nicht mal nur Zielverfehlung. Das ist bei uns Christen heute eine sehr beliebte Definition von Sünde, Zielverfehlung. Und das steckt auch drin in diesem griechischen Wort. Aber das greift noch zu kurz, weil Zielverfehlung, da denkt man so, ja, ich bin halt mal falsch abgebogen oder so, aber eigentlich passt es noch, bin noch auf der Straße, bin noch unterwegs. Aber Sünde ist mehr als Zielverfehlung. Sünde ist viel schlimmer. Sünde ist Rebellion gegen den Heiligen und gegen den Gerechten und gegen den absolut guten Gott, der dich und mich gemacht hat. Das ist Sünde. Man kann das sogar noch drastischer sagen. Sünde ist Feindschaft gegen Gott. Sünde ist Krieg gegen Gott. Und die Bibel zeigt uns, das ist unser Krieg gegen Gott, unser aller Krieg gegen Gott. Jeder einzelne von uns hat Sünde, hat diesen Konflikt mit Gott selbst, mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer. Die Bibel zeigt uns, dass Gott uns gemacht hat, jeden einzelnen Menschen, und was Gottes Ordnungen sind, was sein Wille ist. Jesus hat das wichtigste Gebot genannt. Er hat gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir darüber nachdenken, dann wird es uns schnell klar, schon wenn wir darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer kann sagen, dass er das immer tut, dass er das perfekt tut? Wir sehen das sogar in den Beziehungen, wo wir uns Liebe und Treue versprochen haben, in unseren Ehen, dass uns das oft schwerfällt und wie egoistisch wir sein können, wie kleinlich, wie wir Dinge aufrechnen, wie wir manchmal uns was vormachen, belügen, alles Mögliche. Jeder von uns, wenn er ehrlich reflektiert, muss sagen, nee, das tue ich nicht immer, das tue ich vielleicht sogar oft nicht, meinen Nächsten zu lieben, so wie ich mich selbst liebe. Und die Bibel zeigt uns, dass das ja nur ein Problem ist von dem noch größeren Problem, dass wir eben auch Gott nicht lieben, so wie wir es sollen. Sein erstes Gebot in den 10 Geboten ist, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, nichts und niemand auf dieser Welt soll mir wichtiger sein als Gott selbst, als mein Schöpfer. Und wir merken sofort, wenn das der Maßstab ist, da scheitere ich dran. Und die Bibel sagt es uns ungeschminkt und ganz klar, was die Konsequenz dafür ist, was der Lohn für die Sünde ist. Sie sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Gottes Gericht, sein Zorn. Aber genau da spricht das Evangelium hinein, so wie Paulus es uns hier auch verkündigt und uns daran erinnert. Christus ist gestorben für unsere Sünden. Der Sohn Gottes hat deine Rechnung bezahlt, wenn du ihm vertraust. Hat deine Sünden auf sich genommen. In seiner großen Retterliebe ist er wirklich diesen Weg gegangen. Er ist in diese Welt gekommen, um unsere Rechnung zu bezahlen. Er ist ans Kreuz von Golgatha gegangen, hat sich dorthin schlagen lassen, hat sich martern lassen, hat sich quälen lassen. Nicht, weil er das verdient hatte, sondern weil wir das verdient hätten. Und er hat unsere Schuld auf sich genommen. Warum hat Jesus das getan? Weil er uns unendlich liebt, weil er Mitleid hatte mit einer Menschheit, die es allein nicht hinkriegt. Das Evangelium ist, Christus hat den Preis bezahlt. Er ist gestorben für unsere Sünden und er nahm den Tod auf sich und er schenkt uns das Leben, ewiges Leben, Frieden mit Gott. So war das Gottes Plan von Anfang an. Es geschah nach der Schrift, sagt Paulus. Das war schon aufgeschrieben in der Schrift der Juden im Alten Testament, dass dieser Messias, dieser Retter Jesus Christus kommen sollte. Und wir könnten wirklich ein langes Bibelstudium machen durch das Alte Testament, wie es die Juden vorbereitet hat auf Jesus Christus und wie er dort angekündigt wurde. Wenn wir hier Predigtserien machen durchs Alte Testament, wir kommen immer zu Jesus, weil es will uns vorbereiten. Ich möchte uns das nur an zwei Stellen zeigen, zwei von ganz vielen, die uns das deutlich machen. Eine ganz am Anfang der Bibel schon. Als Adam und Eva gegen Gottes Gebot sündigen und Gott ihnen dann die gerechte Strafe gibt und sie rausschickt aus dem Paradies, hat Gott Gerichtsworte gesprochen über den Mann und über die Frau, aber auch über die Schlange, die sie verführt hat, dem Herrn zu misstrauen, seine Gebote zu übertreten. Und Gott sagt zu dieser Schlange in 1. Mose 3, Vers 15, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist das früheste Zeugnis vom Evangelium, die früheste Ankündigung, wo Gott der Schlange sagt, es kommt ein Nachkomme der Frau, Jesus Christus, der der Schlange den Kopf zertritt. Genau das hat Jesus am Kreuz getan. Er hat der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten. Er hat die Sünde besiegt. Er hat den Tod auf sich genommen. Aber er hat einen großen Preis dafür bezahlt, so wie es angekündigt war. Die Schlange hat ihn in die Ferse gestochen. Jesus nahm, um in diesem Bild zu bleiben, dieses Gift der Schlange, dieses Gift des Teufels, des Versuchers, auf sich. Diesen Kelch ausgetrunken, aus Liebe zu uns. Und es wird dann sehr deutlich, was der Christus, was der Messias, was Jesus der Retter tun wird, auch in Jesaja 52 und 53. Wir haben vorhin diese Textlesung gehört. Und jedes Mal wieder, wenn ich das höre und wenn ich mitlese, ist es ergreifend, wie Jahrhunderte bevor Jesus kam, sein Weg minutiös angekündigt wurde. Also wenn du das durchgehst, du fragst dich, wie kann man das lesen und nicht an Jesus Christus denken und an seinen Weg? Jesaja sagt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Und genau so war es. Sie standen vor dem Kreuz und sie haben Jesus verspottet und ausgelacht und haben gesagt, das geschieht dir recht, dass du da hängst. Hättest du nicht Gott gelästert, hättest du dein Leben nicht so in den Sand gesetzt, du müsstest da ja gar nicht hängen. Sie dachten, Jesus hätte Schuld. Da heißt es weiter bei Jesaja, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Lest euch das die Woche nochmal durch. Es ist wirklich atemberaubend, wie Jesaja das prophezeit hat durch Gottes Geist, was der Christus tut. Parallelen zum Leidensweg von Jesu, die sind nicht zu übersehen. Gott hat diese Rettungsaktion lange, lange vorbereitet. Er wollte, dass sein Volk Israel den Christus erwartet, weiß, dass er kommt. Und auch wir dürfen heute zurückschauen und sagen, wie groß ist Gott, dass er diesen Rettungsplan, diesen Heilsplan plant und dann so ausführt. Aber es kommt zu diesem Tod noch was Zweites hinzu und das ist bei Jesaja auch schon angedeutet, wenn ihr das lest, dass er nicht tot bleibt, sondern dass er aufersteht. Genau das war in Korinth ein bisschen in Zweifel gezogen. Da waren Menschen, die haben das nicht geglaubt, die haben irgendwie das Evangelium geglaubt, frag mich nicht wie, aber sie haben nicht geglaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ähnlich wie heute. Es gibt heute immer wieder Umfragen, zum Beispiel in dem Magazin Idea liest man eigentlich fast jedes Mal an Ostern eine Umfrage unter Kirchgängern, unter Menschen, die sich als Christen bezeichnen. Glaubt ihr eigentlich an die leibliche Auferstehung Christi? Und ich staune jedes Mal wieder, wie viel Prozent sagen, nein, das glauben wir nicht. Gehen in die Kirche, Glaube, gute Sache, aber wir glauben gar nicht, dass er das Grab wirklich verlassen hat. Aber Paulus macht hier deutlich, dass das zum Kern des Evangeliums gehört. Er ist gestorben für unsere Sünden, er wurde begraben und er ist auferstanden am dritten Tag nach der Schrift. Es gehört zum Evangelium dazu, das können wir nicht aufgeben, denn diese Auferstehung Jesu, die ist der Beweis dafür, dass er wirklich gesiegt hat, dass er am Kreuz wirklich triumphiert hat. Das ist das Siegel Gottes, der Stempel, es ist vollbracht, dass wir es erkennen dürfen. Jesus ist auferstanden und mit ihm werden auch wir auferstehen, wenn wir ihm vertrauen. Der tote Leib Christi, der wurde nicht aus dem Grab gestohlen, wie das kurze Zeit später schon als Gerücht in Umlauf gebracht wurde. Die haben Soldaten davor gestellt, die diesen Leib bewacht haben. Der wurde nicht von den Jüngern bei Nacht und Nebel geklaut. Das war auch nicht einfach ein schöner Gedanke, den ein paar Apostel gehabt haben, dass sie gedacht haben, ach, war das schön mit Jesus, als er noch da war? Wäre es schön, wenn er wieder da wäre? Komm, wir sagen einfach, er lebt noch, er ist auferstanden. So war das nicht. Es war auch keine Halluzination. Das ist vor allem in der Aufklärung dann so eine These gewesen. Da haben sich eben ganz viele was gemeinsam eingebildet. Es ist wirklich keine plausible Erklärung für das, was damals passiert ist. Paulus sagt uns, es gibt so viele Augenzeugen, die dem auferstandenen Christus begegnet sind, in unterschiedlichen Kontexten, nicht bei einer Gelegenheit, sondern bei ganz unterschiedlichen Begebenheiten. Er sagt in Vers 5, er ist gesehen worden von Kephas, das war Petrus, er ist ihm begegnet. Danach von den Zwölfen, also dieser engste Jüngerkreis von Jesus, wo sie ihn anfassen konnten sogar. Die Bibel berichtet uns, wie Thomas der Zweifler kommt, weil er das nicht glauben kann, weil er sagt, das geht, das habe ich ja noch nie erlebt, das kann ja nicht sein. Ich habe doch gesehen, wie er am Kreuz gestorben ist, jetzt lebt er. Ich glaube es nicht, ich glaube es erst, wenn ich ihn angefasst habe. Und er betastet seine Wundmale Jesu und er glaubt, er vertraut ihm, dass es wirklich Jesus Christus ist. Und dann geht es weiter, dann sagt Paulus, er ist gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. 500, die ihn gesehen haben, denen er begegnet ist. Wir müssen uns klar machen, wann Paulus das schreibt. Er hat es geschrieben im Jahr 53 nach Christus, vielleicht auch erst 55. Auf jeden Fall höchstens gut 20 Jahre, nachdem Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Er war ganz nah zeitlich dran. Ganz anders als diese Legende vom Marathon, wo jemand 500 Jahre später was aufschreibt auf Basis einer Quelle. Er sagt, 500 haben das an einem Tag miterlebt und die meisten von denen leben noch. Da könnt ihr hingehen, die könnt ihr befragen, mit denen könnt ihr reden, die können euch erzählen, was passiert ist. Stellt euch vor, das wäre vor 20 Jahren passiert, Jahr 2006. Da gäbe es so viele, die dabei waren, mit denen wir reden könnten und wir könnten das wirklich rausfinden. Was ist da passiert? Was ist da vorgegangen? So nah dran, so viele Augenzeugen. Er macht dann noch weiter. Er sagt dann, dass auch noch Jakobus, wahrscheinlich der Halbbruder von Jesus, danach auch die anderen Apostel, haben alle immer wieder Jesus gesehen, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und wir merken, der Glaube an das Evangelium ist keine Legende, die sich jemand Jahrhunderte später ausgedacht hat. Die Ereignisse, die wurden zeitnah recherchiert. Man konnte mit den Leuten reden. Es gab viele, viele Augenzeugen. Die Bibel, die fordert uns nicht zu einem blinden Glauben heraus. Es gibt gute Fakten, es gibt eine gute Grundlage dafür, für diese Botschaft. Das ist eine Botschaft, die in der Zeit, in der Geschichte geschehen ist. Und doch braucht es eine Antwort von uns. Wir müssen uns entscheiden, vertrauen wir diesem Evangelium? Glauben wir das, dass das wirklich passiert ist, dass Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tag? Es braucht eine Antwort von uns darauf, weil Jesus nicht einfach universell für alle Menschen gestorben ist und alle Menschen automatisch mit Gott, dem Vater, versöhnt, sondern weil das nur wirksam wird für die, die ihm vertrauen, die ihren Glauben auf ihn setzen. Erst dann wird das Evangelium zur guten Nachricht für dich ganz persönlich. Und das bringt uns zum letzten Punkt, wo Paulus darüber spricht, wie er zu diesem persönlichen Glauben finden durfte und wie das sein ganzes Leben verändert hat. Ich möchte lesen ab Vers 8 bis 11. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Wie wirkt das Evangelium? Der letzte Punkt. Paulus reiht sich hier ein in die Liste von Zeugen, die Jesus begegnet sind, aber seine Begegnung mit Jesus war anders als die der anderen. Da war Jesus schon in den Himmel aufgefahren. Und Paulus war einer, der am Anfang die Gemeinde Jesu schlimm verfolgt hat. Apostelgeschichte berichtet uns, wie er sich noch gefreut hat, als der erste Märtyrer Stephanus gesteinigt wurde. Paulus hat das gesehen und das hat ihm Freude bereitet. Und er ist durchs Land gezogen und er hat Christen verhaftet und ins Gefängnis werfen lassen. Und in dieser Mission begegnet ihm vor den Toren von Damaskus der auferstandene Christus. Es wird ganz hell, berichtet die Bibel. Und Paulus hört diese Worte: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er fragt: Wer bist du, Herr? Er ist schockiert, er ist entsetzt, fällt nieder, ist geblendet von diesem Licht. Wer bist du, Herr? Und er sagt es ihm: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das hat Paulus' Leben komplett verändert. Das hat zu der großen Wende in seinem Leben geführt, dass Jesus ihn persönlich dort angesprochen hat, ihm die Augen geöffnet hat. Es ist fast ironisch, dass er erstmal blind geworden ist nach diesem Erlebnis, aber geistig durfte er sehend werden. Er durfte erkennen den lebendigen Christus und er ist umgekehrt von seinem falschen Weg. Er hat sich taufen lassen. Er hat die Gemeinde auf einmal geliebt. Er hat für die Gemeinde gelebt. Er hat Gott geliebt. Und er ist einer der größten Missionare, einer der größten Verkündiger des Evangeliums geworden, die die Welt jemals gesehen hat. Wenn wir seine Worte hier lesen in den Versen 8 und 9, dann merken wir, wie sehr er selber darüber gestaunt hat, wie unwahrscheinlich das für ihn immer noch war, was er da erleben durfte. Er nennt sich eine unzeitige Geburt. Und es klingt in der Luther-Übersetzung so, als würde er hier meinen, dass er erst später dazugekommen ist. Also so quasi, ich bin ein Spätberufener, ich bin eine unzeitige Geburt, ich kam später dazu. Aber das ist nicht das Wort, was Paulus hier gebraucht. Er gebraucht eigentlich das Wort für Fehlgeburt. Und ich glaube, er macht es aus dem Grund, weil er damit sagen will, wie unwahrscheinlich das war, dass jemand wie er, ein Christenverfolger, jemand, der die Gemeinde gehasst hat, zu einem lebendigen Nachfolger von Jesus Christus wird. Ja, manche Paare in der Gemeinde, die haben das selber sehr schmerzhaft erleben müssen, dass ihr Kind, dass das Kind im Mutterleib gestorben ist. Und da fehlen dir die Worte dafür, diesen Schmerz zu beschreiben. Wenn der Arzt kommt, die Ärztin, und sagt, das Kind ist tot, da können wir nichts mehr machen. So hat Paulus zurückgeschaut, er auf sein eigenes Leben, hat gesagt, ich war tot, da konnte man nichts mehr machen. Aber Gott kann. Gott hat das Unmögliche möglich gemacht in meinem Leben. Ich war blind, jetzt sehe ich, er hat mich wirklich in ein neues Leben gebracht, in die Nachfolge Christi. So groß ist der Herr. Und er sagt es, er ruft es raus, er jubelt darüber, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das war diesem Paulus so bewusst. Das hat er nicht verdient gehabt. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Vielleicht bist du heute hier und du denkst, ich habe es in meinem Leben wirklich nicht gut gemacht, ich habe das nicht hingekriegt, ich habe mich nicht für Gott interessiert. Vielleicht sagst du, ich habe große Schuld auf mich geladen, Schuld, die kann ich mir selber nicht mal vergeben. Das, was in meiner Vergangenheit liegt, ich weiß nicht, wie ich da noch mal klarkommen soll in meinem Leben. Ich weiß, dass es mir mit sicher nicht der allerschlimmsten Geschichte, aber dass es mir in der Zeit mal so ging, dass ich gedacht habe, Gott kann mir gar nicht mehr vergeben, so wie ich gelebt habe. Keine Chance. Aber siehst du, Gott konnte diesem Christenverfolger Paulus vergeben. An seinen Händen klebte Blut und es hält Gott nicht davon ab, ihm das zuzusprechen. Mein Sohn Jesus Christus ist auch für deine Schuld gestorben am Kreuz. Wenn Gott das mit Paulus konnte, kann er es mit jedem von uns. Gott will dir einen Neuanfang schenken. Seine Vergebung ist erfahrbar. Glaub an Jesus Christus, vertrau ihm. Vielleicht bist du aber auch unentschlossen und du sagst, naja, weiß jetzt auch nicht, was ich mit diesem Evangelium anfangen soll und mit dieser Predigt. Möchte ich ermutigen, lern Jesus Christus besser kennen. Das ist so wichtig, das ist das Wichtigste, was du mit deinem Leben anfangen kannst. Jesus Christus kennenzulernen, du kannst es tun, indem du die Evangelien liest, sehen, wer er ist und verstehen, wer er ist. Brauchst niemand mehr als Jesus Christus. Seine Gnade allein kann dich befreien von deiner Sünde und kann dich versöhnen mit Gott. Und Geschwister, das gilt für uns alle, weil als Christ kann es dir so leicht passieren, dass du dann doch in dieses Denken kommst, das stand am Anfang. Und dann bin ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen, aber jetzt laufe ich in meiner Kraft. Jetzt will ich Gott beweisen, dass ich seine Gnade verdient habe. Dass er sich nicht getäuscht hat, als er mich ausgewählt hat. Ja, ich mach's gut, gut, dass er mich in seinem Team hat. Und wir arbeiten und wir schaffen und wir denken, wir müssen mit unserer Leistung vor Gott gerecht dastehen. Das würde wahrscheinlich kaum jemand so direkt sagen, aber das kann sich einschleichen in unser Leben, dass wir es an unserer Leistung festmachen, an meiner Performance, ob ich gerecht dastehe vor Gott. Und Gott sagt es uns zu durchs Evangelium, da kannst du lange laufen. Da wirst du niemals gerecht vor mir stehen. Aber du musst es auch nicht, weil mein Sohn für dich bezahlt hat, für alle deine Schuld. Du bist jetzt, hier und heute geliebt, angenommen. Ich habe dir schon vergeben. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Jetzt kann man die Frage stellen, wird die Gnade da nicht billig? Führt es nicht dazu, dass wir faul werden? Wenn ja eh schon alles getan ist und vollbracht ist. Und ja, das kann dazu führen, dass wir bequem werden und faul werden, aber nur, wenn wir diese Gnade nicht richtig verstanden haben. Wenn wir meinen, das sei ein Freibrief, einfach so weiterzumachen. Paulus hat die Gnade nie so verstanden, weil sie sein Herz wirklich bewegt und erreicht hat. Paulus sagt es uns hier in Vers 10. Er sagt, seine Gnade an mir, die ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und wir sehen, diese Gnade, die Paulus empfangen hat, wurde ihm zum Motor, zum Antrieb, wirklich anders zu leben, für Gott anders mit den Menschen umzugehen. Es hat alles verändert. Nicht seine Hoffnung auf Lohn und dass Gott sagt, du bist aber echt gehorsam und gut drauf, sondern weil er schon gewusst hat, ich bin geliebt und angenommen, hat er sein Leben neu ausgerichtet und anders gelebt. Es war diese Gnadenerfahrung, die Paulus fleißig gemacht hat für den Herrn. Sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, mehr als andere Apostel, mich reingehängt für Gottes Reich. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Paulus hat es erlebt. Ich möchte schließen mit einer Episode aus Victor Hugos Les Miserables, ein Buch, das ich nie gelesen habe, aber ein Film, den ich schon mehrfach gesehen habe und den ich sehr liebe in der Verfilmung mit Hugh Jackman und Russell Crowe. Und in der Geschichte kommt die Hauptperson Jean Valjean nach 19 Jahren aus dem Gefängnis frei. Das ist ziemlich am Anfang des Films. Und er hat kein Geld, kommt da raus, hat kein Geld, kein Essen, kein Zuhause. Und ein alter Bischof, der erbarmt sich über ihn. Er sagt, du kannst hier übernachten, gibt ihm zu essen und Wie dankt es dieser Jean Valjean dem Bischof? Bei Nacht und Nebel klaut er das Tafelsilber, haut mit einem Riesensack voll Silber ab. Und auf der Flucht wird er erwischt. Die Polizei schnappt ihn und merkt sofort, das kann nicht stimmen, dass dieser runtergekommene Vagabund hier so viel Silber mit sich trägt. Und sie bringen ihn zurück zu diesem Bischof und stellen ihn vor den Bischof. Und alle denken, der Jean Valjean als allererster, jetzt geht's wieder zurück in den Knast. Das war's. Bewährungsauflagen, dagegen verstoßen, wieder zurück ins Gefängnis. Aber dann macht der Bischof das Unvorstellbare. Er sieht diesen Dieb und er sagt zur Polizei, lasst ihn laufen, das Silber war ein Geschenk. Und dann dreht er sich um und er geht zum Tisch und er holt noch zwei so riesengroße silberne Leuchter. Und er sagt, mein Sohn, du hast noch was vergessen. Und gibt ihm das auch noch mit. Und dann geht die Polizei und dieser Bischof sagt diesem Jean Valjean, Gott entriss dich aus der Finsternis. Ich habe deine Seele für ihn gerettet. Und Valjean versteht in diesem Augenblick Gottes Gnade. Und es folgt wirklich ein herzzerreißendes Gebet, wo er wirklich auch seine Schuld erkennt und wer er war und wo er mit Gott ringt. Wirklich ergreifende Szene. Und er wird ein völlig anderer Mensch. Nicht, weil er muss, diesem Bischof begegnet er nie mehr, aber weil er Gottes Gnade verstanden hat, weil er was wirklich verstanden hat durch diese Begegnung, wie Gott mit ihm umgeht. Eine tiefe Erkenntnis von Gottes Gnade. Er hat begriffen, jemand hat für mich bezahlt, als ich das am allerwenigsten verdient hatte. Das tut Gott mit uns. Jesus Christus hat für dich und für mich bezahlt, als wir das am wenigsten verdient hatten. Nicht mit Silber, nicht mit Gold, sondern mit seinem eigenen Leben, mit seinem kostbaren Blut auf Golgatha. Er ist gestorben für unsere Sünden. Er wurde begraben. Er ist auferstanden am dritten Tag. Vertraust du darauf? Lass diese Gnade dein Antrieb sein, deine Motivation, für ihn zu leben und den Menschen Gutes zu tun. Ich möchte mit uns beten. Und Jesus Christus, wir loben dich dafür, dass du für uns bezahlt hast, als wir das am wenigsten verdient hatten. Wir hätten da hängen sollen. Wir hätten Gottes Zorn und sein Gericht tragen sollen. Danke, dass du diese Strafe auf dich genommen hast und dass du uns am Kreuz erlöst hast, befreit hast, dass du uns Frieden geschenkt hast dadurch mit Gott, das ewige Leben. Ich möchte es für jeden Christen in diesem Raum beten, dass du uns das schenkst, dass es noch viel tiefer in unser Herz sinkt und dass deine Gnade auch unser Antrieb ist im Leben. So wie wir das bei Paulus gesehen haben, der sich so wirklich aufgeopfert und gemüht hat, weil er erkannt hat, wie sehr er geliebt ist. Schenk, dass das auch die Motivation ist in unserem Herzen, deine Liebe für uns. Und wir beten es für alle, die das noch gar nicht erkennen durften, dass du ihnen begegnest. Oft ist es nicht so spektakulär, wie Paulus das erlebt hat, aber danke, dass du auch heute durch Menschen, durch dein Wort, manchmal durch Träume, dass du Menschen begegnest und sie das Evangelium verstehen dürfen. Bitte wirkt es auch in dieser Gemeinde, dass noch viele zum rettenden Glauben finden dürfen, zu deiner Ehre. Amen.